Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Philipp May im Studio. Schönen guten Abend.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Kanzlerin Angela Merkel heute bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die geradezu mantrahaft von ihr vorgetragene Mahnung durfte auch heute nicht fehlen. Wir stehen am Anfang der Pandemie. Und doch hat sich was verändert. Die große Einigkeit in der deutschen Politik aus den Anfangstagen der Krise, die ist verschwunden. Dazu später mehr in dieser Sendung. Apropos Einigkeit. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich am Abend geeinigt, zumindest ein kleines bisschen. Ein Wiederaufbaufonds soll kommen, doch über die Ausgestaltung gibt es weiter höchst unterschiedliche Vorstellung. Findet die EU in der Pandemie zusammen oder bricht sie auseinander? Darüber spreche ich gleich mit Jan Techau, EU-Experte vom German Marshall Fund. Und ein anderes wichtiges Thema haben wir auch in der Sendung. In Koblenz stehen mutmaßliche Folterknechte aus Gefängnissen des syrischen Machthabers Assad vor Gericht. Aber zunächst nach Brüssel, wobei die Ortsmarke in diesen Zeiten ja relativ ist, denn auch dieser EU-Gipfel zwischen den Staats- und Regierungschefs war ein Videogipfel. Ich habe es gerade schon gesagt, es ging ums Geld, vor allem um die Frage, wie können sich die EU-Staaten bei der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise unterstützen. Ein 500 Milliarden Euro Hilfspaket wurde auf den Weg gebracht, doch das ist nur der Anfang. Die Wiederbelebung der EU-Wirtschaft, die wird deutlich teurer und die Vorstellungen sind weiter sehr unterschiedlich. Paul Vorreiter mit den Ergebnissen.
Ist das Glas halb leer oder halb voll? Wer dazu tendiert, das Glas eher als halb voll anzusehen, wird nach der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs Folgendes betonen. Die Gipfelteilnehmer haben eine Art Erste-Hilfe-Corona-Rettungspaket gebilligt, das zuvor EU-Kommission und EU-Finanzminister vorbereitet hatten. Wenn alle drei darin enthaltenen Instrumente so funktionieren wie geplant, dürften Kurzarbeiter, mittlere und kleine Unternehmen sowie Staaten zur Finanzierung ihrer durch Corona herausgeforderten Gesundheitssysteme gut 500 Milliarden Euro erhalten.
Unser Ziel, das haben wir heute alle gemeinsam zum Ausdruck gebracht, ist, dass das Ganze eingesetzt werden kann ab 1. Juni. Das heißt, im Mai müssen alle Elemente umgesetzt werden. Dazu muss auch der Deutsche Bundestag zum Beispiel noch beteiligt werden.
Diese Elemente, wie Kanzlerin Merkel sagt, sollen kurzfristig Abhilfe schaffen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Doch in den Hauptstädten der Europäischen Union wird zurzeit noch viel heißer diskutiert, wie die EU nach der Corona-Krise wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen soll. In dieser Frage scheint das Glas eher halb leer zu sein. Zwar hatten sich die EU-Finanzminister grundsätzlich darauf geeinigt, einen Wiederaufbaufonds zu entwickeln, wesentlich weiter ist man nach der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs aber nicht gekommen.
Soll es über Zuschüsse oder um Kredite gehen? Wie soll die Finanzierung erfolgen? Einig waren wir uns allerdings, dass dieser Recovery Fund in einem ganz engen Zusammenhang mit der nächsten mittelfristigen finanziellen Vorausschau dann für die nächsten 7 Jahre stehen muss. Das heißt also, am Anfang wird man sehr viel mehr investieren müssen, aber die Dinge stehen nicht unabhängig voneinander, sondern sie hängen miteinander zusammen.
Der Wiederaufbaufonds soll an den nächsten EU-Haushalt 2021 bis 2027 geknüpft sein. Das verspricht lange und zähe Verhandlungen. Zur Erinnerung, der vergangene EU-Sondergipfel im Februar, bei dem Ratspräsident Charles Michel einen Kompromissvorschlag präsentiert hatte, war krachend gescheitert. Nicht nur konnten sich die Mitgliedstaaten nicht auf das Volumen des Haushaltes einigen, sondern auch darauf, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Die Erwartungen an den Wiederaufbaufonds sind also groß und auch an Sie, denn Sie soll die jeweiligen Bedarfe analysieren und darauf fußend ein Konzept für Wiederaufbaufonds und den kommenden EU-Haushalt aufstellen.
I am convinced it is that there is only one instrument that can deliver this magnitude of tasks behind the recovery, and that is the European budget clearly linked to the recovery fund.
Der Wiederaufbaufonds sei das einzige Instrument, mit dem die Fülle an Aufgaben bewältigt werden könne, und er müsse an den nächsten EU-Haushalt klar geknüpft sein. Das betonte auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Etwa Mitte Mai will ihre Behörde dazu ein Konzept aufstellen. Von der Leyen deutete ebenso an, Spielräume im EU-Haushaltsrahmen auszuweiten und für Garantien zu nutzen, um damit am Kapitalmarkt Schulden aufzunehmen und in den Wiederaufbau zu stecken. Das soll teils als Zuschuss an die Krisenländer gehen, teils als Kredite. 1 Billion Euro oder noch mehr dürfte der Wiederaufbau kosten. Der Streit über die Details dürfte sich also lange hinziehen. Frankreichs Präsident Macron sprach nach dem Gipfel von einigen sehr harten Positionen. EU-Ratspräsident Charles Michel versuchte hingegen, das Einende in den Vordergrund zu stellen.
We are all in this together.
Wir stecken da alle zusammen drin, sagte Charles Michel. Unklar ist allerdings, ob die Staaten aus der Krise auch wieder gemeinsam rauskommen.
Aus Brüssel, Paul Vorreiter. Und am Telefon ist jetzt Jan Techau, Leiter des EU-Programms des German Marshall Fund. Schönen guten Abend, Herr Techau.
Hallo, guten Abend, Herr May.
Wir können die Frage aus dem Beitrag direkt aufnehmen. Kommen die Europäer da gemeinsam wieder raus?
Ja, die Europäer werden da gemeinsam wieder rauskommen. Aber dann vermutlich nicht aufgrund der heute getroffenen Beschlüsse oder aufgrund des Wiederaufbaufonds, der da jetzt von der Kommission ausgebrütet werden soll, sondern weil die Zentralbanken und die Europäische Zentralbank am Ende vermutlich das Geld irgendwie aufbringen werden, was als Stimulus erforderlich ist. Das, worüber wir da heute geredet haben und was da besprochen wurde, das wird am Ende gar nicht ausreichen. Das ist im Grunde nur dazu angetan, eigentlich die politischen Spaltungen in Europa nochmal zu verdeutlichen und das Spiel dazu sozusagen anzuheizen, wenn man so sagen will.
Also so ein bisschen auch schon wie in der Finanzkrise, da war es Mario Draghi, jetzt ist es mittlerweile Christine Lagarde. Die Zentralbank muss das regeln, was die Politik nicht schafft?
Ja, das ist am Ende ist das einzige Instrument, was sozusagen noch Luft nach oben hat was über die Ankäufe von Staatsanleihen da Liquidität freimachen kann.
Muss das so sein, wenn ich da direkt mal einhaken kann?
Sagen Sie nochmal bitte, Entschuldigung.
Muss das so sein, dass die Zentralbank am Ende immer die Institution ist, die Luft nach oben hat und die Politik hat sie nicht?
Also unter den obwaltenden politischen Bedingungen scheint mir das die einzige wirkliche Möglichkeit zu sein. Die Vergemeinschaftung von Schulden über Eurobonds oder Corona-Bonds wird nicht stattfinden. Dafür gibt es keinen politischen Spielraum in Europa zurzeit. Das hat die Kanzlerin heute auch nochmal wiederholt. Und in Abwesenheit also des gemeinsamen budgetären Wirtschaftens wird man da so entsprechende Hilfen in Anspruch nehmen aus anderen Quellen. Ich sehe nicht, wie das zurzeit in anderer Form geleistet werden kann.
Naja, jetzt hat die EU ja einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise man hat sich geeinigt auf diesen Investitionsfonds, den man im Prinzip über den Haushalt laufen will. Ist das nicht ein möglicher Ersatz, der Corona-Bonds das Wasser reichen kann?
Das ist ein Ersatz, aber keiner, der den Bonds am Ende das Wasser reichen könnte. Das wird eine erkleckliche Summe sein. Und die Kanzlerin hat ja heute in ihrer Regierungserklärung auch darauf hingewiesen, dass Deutschland bereit ist, dafür mehr zu zahlen. Das heißt, da findet ein deutscher Beitrag statt. Aber der wird natürlich längst nicht das Volumen erreichen, das über Eurobonds erreicht werden könnte. Da sind sozusagen die Nordstaaten in Europa davor, die wollen das nicht und haben jetzt einen Weg gefunden, wie sie zwar mehr zahlen, aber eben über den Umweg des europäischen Haushaltes, also mit den ganzen Kontrollmechanismen, die da dann drinstecken. Und das ist etwas, was sie glauben, dass sie es besser verkaufen können an ihre Bevölkerung zu Hause.
Jetzt höre ich so ein bisschen bei Ihnen daraus, eigentlich haben die Südstaaten recht, meinen Sie, mit Ihrer Forderung nach Eurobonds. Das wäre tatsächlich die bessere, solidere Alternative für eine langfristige Finanzierung, auch für eine langfristige gemeinschaftliche Finanzierung jetzt des Wiederaufbaus der europäischen Wirtschaft.
Ja, also ich würde es gar nicht so sehr auf die aktuelle Krisenlage beziehen. Man kann das an der Corona-Krise sozusagen aufzäumen, aber im Grunde wissen wir seit der Euro-Krise nach 2008/09, dass der Euro so gebaut ist, dass er auf der einen Seite zwar sozusagen währungspolitisch tief integriert ist, aber politisch, also fiskalpolitisch, haushaltspolitisch überhaupt nicht integriert ist. Mhm. Und diese Spannung hält der Euro nicht so richtig aus. Und statt das sozusagen grundsätzlich zu beheben, was politisch derzeit nicht möglich ist, über Bonds, also über gemeinsames Haushalten und gemeinsame Schulden machen, klebt man jetzt sozusagen immer wieder Pflaster drauf, schon seit einigen Jahren. Und das funktioniert bisher so ganz gut, solange das die pflastergebenden Länder politisch zu Hause noch durchsetzen können. Mhm. Und die eigentliche Lösung für das Euro-Problem, nämlich sozusagen fiskalisch, haushalterisch, auf demselben Niveau Integration zu machen wie auf der währungspolitischen Seite, die ist sozusagen Science Fiction, die ist gar nicht möglich. Dafür gibt es keinen politischen Spielraum in Europa und so behilft man sich eben dauerhaft mit diesen Hilfskonstruktionen. Insofern haben sozusagen die Südstaaten schon recht, aber da das Vertrauen in Europa in gegenseitiges Haushalten nicht gegeben ist, man sich eigentlich nicht wirklich über den Weg traut, ist am Ende nicht genug Spielraum für so eine große politische Lösung da.
Also sehen wir jetzt hier die nächste Zerreißprobe für ein mittelmäßig funktionierendes Konstrukt?
Ja, wir werden dauerhaft diese Zerreißproben immer wieder haben. Und solange die Liquidität da ist und solange die Länder, die die Integration nicht wollen, bereit sind, am Ende auf andere Art und Weise das Konstrukt am Leben zu erhalten, wird das auch irgendwie weitergehen. Die Frage ist aber, wie lange das gut geht. Wir haben ja schon relativ massiven Widerstand in Deutschland gegen auch solche Hilfspakete. Wir haben das ja oft genug erlebt in den letzten Jahren. Das heißt, die innenpolitische Lage ist das andere große Fragezeichen in dieser ganzen Gleichung. Wie lange kann das auf der Seite gut gehen? Und so haben wir eben am Ende eine politische Situation, die sich immer wieder in den Schwanz beißt. Entweder große Lösung oder kleine Lösung, die aber auch was kostet. Mhm. Und am Ende kommt man nicht raus.
Auf der anderen Seite gibt es Umfragen in Italien, nach denen China als Freund Italiens angesehen wird und Deutschland mittlerweile trotz der Hilfen, die ja aus Deutschland kommen, und die Kanzlerin hat ja auch gesagt, sie ist bereit, dass Deutschland einen großen Anteil übernehmen wird, wird eher als feindlich gesinnt angesehen. Was läuft da gerade grundsätzlich schief?
Ja, das ist, was ich vorhin schon meinte mit dem fehlenden Vertrauen, das in dieser Eurozone eben vorherrscht. Wir erleben das ja nicht nur in der Währungspolitik, wir erleben das in der EU auch in der Außenpolitik, wo die Länder sich eigentlich gegenseitig nicht über den Weg trauen und deswegen eigene Politiken machen. Und in Italien ist das Misstrauen gegenüber Deutschland genauso groß wie das Misstrauen in Deutschland gegenüber Italien. Die Italiener glauben, Deutschland würde es sozusagen kujonieren wollen und in eine sekundäre Befehlsempfängerrolle degradieren wollen. Und die Deutschen wiederum glauben, dass die Italiener nicht mit Geld umgehen können und auf Kosten Deutschlands sozusagen ihre Wirtschaft sanieren möchten. Hm. Und dieses Misstrauen sitzt ganz tief. Und beide Seiten schauen sich scheel an. Und auf dieser Basis kann nicht das Vertrauen wachsen, das dann einen Integrationsschritt möglich macht.
Das heißt, in der Krise ist wieder viel Porzellan zerschlagen worden von allen Seiten?
Ich glaube nicht, dass so furchtbar viel Porzellan zerschlagen wurde. Ich glaube, das Porzellan wurde am Anfang ein bisschen zerschlagen, als es um den Virus noch ging selber, sich nicht schnell genug gegenseitig geholfen hat. Jetzt in der wirtschaftlichen Reaktion, die hat ja mit dem Virus so gar nicht mehr so viel zu tun, in dieser zweiten Reaktionswelle, da versucht man jetzt schon, sich einig zu werden. Aber da kommt sozusagen das Porzellan aus den vorherigen Runden wieder hoch. All das Misstrauen, das in dem Euro immer schon drin war, das kommt jetzt wieder zum Tragen. Und solange eben dieses Hilfskonstrukt, von dem ich vorhin sprach, so bestehen bleibt, wird das auch aus dem System nicht rausgehen. Wir müssen uns überlegen, ob wir damit leben wollen oder ob wir einen genauso schmerzhaften Schritt in die Integration machen. Am Ende wird das eine oder das andere wehtun, aber ohne Schmerzen werden wir da nicht rauskommen.
Sagt Jan Techau, Leiter des Europaprogramms der Denkfabrik German Marshall Fund. Herr Techau, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Und eine gute Nacht Ihnen. 23.22 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk. Nach Deutschland. Auch dort stand die Bundeskanzlerin heute im Fokus. Regierungserklärung im Bundestag, ihre erste seit Beginn der Pandemie. Und klar ist, die Zeit der großen Einigkeit in der deutschen Politik, die ist vorbei. Waren die ersten harten Beschränkungen unter dem Eindruck noch rapider anwachsender Corona-Fallzahlen, auch von der Opposition weitestgehend mitgetragen worden, beginnt jetzt wieder der Streit, wie sich das gehört in einer Demokratie, gerade in Zeiten, in denen viele Grundrechte radikal eingeschränkt sind. Die Kernfrage: Gehen die Lockerungen der Maßnahmen viel zu weit oder nicht weit genug? Katharina Hamburger fasst die Debatte zusammen.
Wie schon in den vergangenen Tagen und Wochen mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in ihrer Regierungserklärung zur Vorsicht.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
So die Bundeskanzlerin, und sie versucht auch deutlich zu machen, dass sie durchaus nachvollziehen kann, was die getroffenen Maßnahmen für viele Menschen bedeuten.
Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle, individuell aber auch als Gesellschaft, belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Kritik an Merkel gegeben, unter anderem, weil sie in einer CDU-Sitzung von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen haben soll. Indirekt ist sie in ihrer Rede nun auf ihre Kritiker eingegangen, versucht zu zeigen, sie will die Diskussion über Lockerungen nicht unterbinden.
Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden, wechselseitig.
Gleichzeitig blieb die Bundeskanzlerin aber auch bei ihrer Linie, warnte davor, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. In dem Zusammenhang richtete sie sich auch an die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder.
Ich sage Ihnen deshalb ganz offen, ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.
So Merkel. Mit Blick auf die EU ging sie auch auf finanzielle Hilfen ein. So erteilte sie sogenannten Eurobonds eine Absage mit der Begründung, die Verträge dahingehend zu ändern, würde zu lange dauern. Stattdessen setzt Merkel auf ein europäisches Konjunkturprogramm. Aber es sei klar, dass man bereit sein solle, im Geiste der Solidarität für einen begrenzten Zeitraum mehr in den EU-Haushalt einzuzahlen, so die Bundeskanzlerin. Die Regierungskoalitionen weitgehend auf Merkels Linie. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich versuchte aber deutlich zu machen, dies kann nicht nur die viel zitierte Stunde der Exekutive sein.
Die Parlamentarier und Parlamentarier sind notwendig, um Korrekturen auch für diesen Weg zu machen.
Zudem nutzte der Sozialdemokrat die Aussprache, um die Unionsfraktion zu kritisieren, weil in dieser Woche im Bundestag die Grundrente nun nicht auf der Tagesordnung steht. Die Opposition ging etwas mehr auf Konfrontationskurs als noch in der vergangenen Sitzungswoche. So hatte die FDP, die Bundesregierung, auch die Kanzlerin in den vergangenen Tagen deutlich kritisiert und tat das nun auch in der Aussprache.
Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements.
So FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Einer seiner Kritikpunkte: zu wenige innovative digitale Lösungen. Die jetzigen Methoden, Masken, Quarantäne, seien zum Teil aus dem Mittelalter. Die AfD verlangte schnellere Lockerungen.
Der Staat ist dabei weitgehend überflüssig. Es wird also Zeit, die Beschränkung der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen,
sagte AfD-Fraktionschef Alexander Gauland und forderte aber gleichzeitig weitere Maßnahmen, die die Regierung doch durchsetzen solle, wie Einkaufszeiten speziell für Rentner. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch machte deutlich, dass aus seiner Sicht Frauen, Kinder und Familien bedroht seien, die Verlierer der Krise zu werden. Vor allem für Alleinerziehende sei die Situation besonders dramatisch. Die Grünen gaben sich vorsichtig kritisch die Maßnahmen betreffend. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte ein Konjunkturpaket, das sich allerdings am Klimaschutz orientieren müsse.
Aus Berlin, Katharina Hamberger. Und die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten, die werden auch zwischen den Koalitionspartnern wieder deutlich sichtbar. Bis tief in die Nacht mussten die Parteispitzen im Kanzleramt verhandeln, im Koalitionsausschuss, bis das nächste Milliardenhilfspaket stand. Ein mühsam ausgehandelter Kompromiss, den Volker Findhammer noch einmal zusammenfasst.
Gut 10 Milliarden Euro umfasst nach den Worten des SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans der in der vergangenen Nacht beschlossene 7-Punkte-Katalog, mit dem die Koalition weitere ökonomische Folgen der Corona-Pandemie auffangen will. Wobei nur ein Teil aus dem Bundeshaushalt aufzubringen ist oder zu steuerlichen Mindereinnahmen führt. Die stufenweise Anhebung des Kurzarbeitergeldes etwa soll allein aus den Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden und dafür sind folgende Schritte vorgesehen. Sofern die Arbeitszeit um mehr als die Hälfte reduziert wurde, sollen die Bezüge ab dem 4. Monat auf 70% und ab dem 8. Monat auf 80% aufgestockt werden. Haushalte mit Kindern erhalten jeweils 7% mehr und diese Regel gilt bis zum Ende dieses Jahres.
Es geht darum, dass Menschen tatsächlich Einkommensabfederung bekommen. Das sind vor allen Dingen Beschäftigte, die laufende Kosten haben und die lange in Kurzarbeit sind. Deshalb ist das ein richtig guter Beschluss und eine richtig gute Nachricht für die arbeitenden Menschen in Deutschland,
erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem werden die Hinzuverdienstgrenzen so angehoben, dass das Einkommen auf die Höhe vor der Krise aufgestockt werden kann. Auch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wird um 3 Monate für alle verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember nach den regulären 12 Monaten enden würde, um den frühzeitigen Übergang in Hartz IV zu vermeiden. Steuerliche Entlastungen soll es auch für die Gastronomie und mittelständische Unternehmen geben. So wird die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie vom 1. Juli an für ein Jahr lang auf 7% abgesenkt.
Diese 7% sind ein wirkliches Signal. Das heißt nicht, dass bis Juli keine Gastronomie möglich wäre. Aber es ist schon so, dass unsicher ist, wann Gastronomie möglich ist, in welcher Form. Darum hat man diesen Zeitachse so definiert,
erklärte CSU-Chef Markus Söder. Und kleine und mittelständische Unternehmen, zu denen ja auch die Gastronomiebetriebe zählen, können über den Weg der Verlustverrechnung bereits im vergangenen Jahr geleistete Vorauszahlungen an die Finanzämter auf die aktuellen Verluste anrechnen.
Es hilft, wenn wir das auf diese Weise machen, wieder etwas mehr Geld zu verdienen. Und das ist ja am Ende das, was wir auch erreichen wollen.
So Finanzminister Olaf Scholz. Außerdem will der Bund Schüler in bedürftigen Familien mit einem Zuschuss von jeweils 150 Euro für die Anschaffung eines PC oder Laptop unterstützen und stellt dafür 500 Millionen Euro zur Verfügung. Aber auch die Schulen sollen beim Ausbau digitaler Lernangebote unterstützt werden. Für Bildungsministerin Anja Karliczek lautet die Botschaft:
Wir werden für die Bildung unserer Kinder auch in diesen Tagen und auch in dieser Lage alles möglich machen, was möglich zu machen ist.
Und nicht zuletzt versprechen die Koalitionspartner, bei allen weiteren Entscheidungen darauf zu achten, dass Belastungen für Beschäftigte und Unternehmen nach Möglichkeit vermieden werden.
Kein Cent dessen, was wir jetzt einsetzen, ist verschwendetes Geld, sondern es sind Investitionen in die Unternehmen und auch in die Arbeitsplätze in Deutschland,
betont Arbeitsminister Hubertus Heil. Doch diesmal wird die Koalition sogleich mit Kritik aus der Wirtschaft konfrontiert. So sieht Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer darin eine populistische Entscheidung. Die pauschalen Anhebungen des Kurzarbeitergeldes bei 50% Arbeitsausfall würden nicht der gezielten Bekämpfung von Notlagen im Einzelfall dienen, sondern Erwartungshaltungen an den Sozialstaat befeuern, die ihn langfristig finanziell völlig überfordern würden. Der Hotel- und Gaststättenverband begrüßt die Entlastung als mutmachendes Signal, es fehle aber Vergleichbares für Kneipen und Bars. Und die massiven Umsatzausfälle könnten durch die Mehrwertsteuersenkung nicht kompensiert werden. Derweil fordern auch andere Verbände, wie etwa die Reisebusbranche und die Tourismuswirtschaft, weitere finanzielle Soforthilfen durch den Bund.
Aus Berlin Volker Finthammer. Sie kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Zuvor sollen sie für den syrischen Geheimdienst Menschen gefoltert haben. Deswegen wird ihnen jetzt der Prozess gemacht. Nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof, sondern vor dem Koblenzer Oberlandesgericht. Der weltweit erste Prozess zu staatlicher Folter in Syrien. Anke Petermann.
Die Überlebenden der Haft im Folterkeller von Damaskus haben mit dem Koblenzer Prozess eine Stimme bekommen. Sie wollen, wenn schon die politisch Verantwortlichen nicht vor Gericht zitiert werden können, dass wenigstens mutmaßliche Mittäter und Mithelfer des syrischen Unterdrückungsapparates für Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden. Was wir wollen, ist die Wahrheit über systematische Folter in Syrien ans Licht zu bringen, die Freunden und Kollegen dort immer noch widerfährt. 2011 flammten die ersten Proteste auf. Der angeklagte Helfer Eyad A. fing rund um Damaskus friedliche Demonstranten ein. Er leitete sie dem Folterregiment zu, das Anwar R. als Leiter einer Ermittlungseinheit samt Gefängnis dort führte, so der Vorwurf. Eyad A. wusste, dass diese Folter tödlich sein konnte. In 58 Fällen war sie das, lautet der Vorwurf gegen Anwar R. Sagen will der Hauptangeklagte nichts, aber eine schriftliche Erklärung abgeben. Die Folteropfer und Nebenkläger berührt der erste Verhandlungstag sichtlich.
Bisher kannte ich faire Prozesse nur vom Hörensagen. Jetzt erfahre ich erstmals, was das ist. Die Angeklagten hier haben Rechtsanwälte. Als wir in Syrien verhört wurden, waren wir schutz- und machtlos. Der Prozess ist eine starke Botschaft an das Assad-Regime und andere Diktaturen in der Welt. Dafür nehmen die überlebenden Regimegegner in Kauf das Grauen von Schlägen mit Kabeln und Peitschen, Tritten gegen den Kopf, mit Schlafentzug durch Fesseln im Stehen, sexuelle Erniedrigung und Psychoterror, mit dem Verlesen von 24 von 4000 Folterbeispielen in der Anklageschrift nochmal durchleben zu müssen.
Umso wichtiger, dass dort also zwei Angeklagte sitzen, das erste Mal überhaupt weltweit, dass sie sich diese Vorwürfe anhören müssen,
sagt Nebenklageanwalt Patrick Kroker vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte. Vom Regime hatten sich die Angeklagten getrennt. sagt Oberstaatsanwalt Jasper Klinge.
Die Motivation dazu wird der Senat versuchen, in der Hauptverhandlung herauszubekommen.
Eine Läuterung und plötzliche Sympathien für die syrische Opposition bezweifeln die Nebenkläger. Und selbst wenn, bleibt es doch beim Vorwurf der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der ist so schwerwiegend, dass er eigentlich besser in Den Haag vor dem Internationalen Strafgerichtshof aufgehoben wäre. Doch Kernproblem ist, so Nebenklageanwalt Kubayb Ali Mohammed,
dass man kein internationales Strafgerichtshofstribunal aufstellen kann, weil es von zwei Staaten blockiert wird.
Russland und China.
Anke Petermann berichtete. Hier ist der Deutschlandfunk mit unserem Journal vor Mitternacht. Das war der Tag. 23.35 Uhr ist es. Zeit für unsere Kurzberichte. Der Bundesgerichtshof hat heute über die Revision gegen das zweite Urteil im Berliner Raser-Fall verhandelt. Nach einem tödlichen Autorennen auf dem Kurfürstendamm hatte das Landgericht Berlin zwei Männer wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Kerstin Annaber.
Vor 4 Jahren lieferten sich zwei junge Männer ein Wettrennen mitten in Berlin. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Stundenkilometern überfuhren sie mehrere rote Ampeln. An der letzten Ampel rammte einer der Fahrer mit seinem Wagen einen Rentner, der mit seinem Jeep bei Grün die Kreuzung überfahren hatte. Der 69-jährige Fahrer starb noch am Unfallort. 2017 verurteilte das Landgericht Berlin die beiden Raser wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Das hatte es vorher noch nie gegeben. Bisher kam nur fahrlässige Tötung in Frage. Der Bundesgerichtshof aber hob das Urteil auf. Die Berliner Richter hätten den Vorsatz nicht sauber genug begründet und bei der Würdigung der Beweise Fehler gemacht. Deshalb wurde der Fall ein zweites Mal in Berlin verhandelt. Das Urteil 2019, wieder Mord, zweimal lebenslänglich. Heute überprüften die BGH-Richter erneut das Urteil. Dabei ließen sie durchblicken, dass sie wieder nicht ganz damit zufrieden sind, wie die Berliner Richter den Vorsatz begründet haben. Am 18. Juni wird der BGH sein Urteil verkünden.
Der Verfassungsschutz hat das Institut des rechten Verlegers Götz Kubitschek unter Beobachtung gestellt. Nadine Lindner.
Es gilt als Treffpunkt für Protagonisten der neuen Rechten. Auch AfD-Politiker kommen regelmäßig hierher. Ins Institut für Staatspolitik in Schnellroda. Nun steht es als Verdachtsfall unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Spiegel Online hatte zuerst darüber berichtet. Das Bundesamt bestätigte die Meldung gegenüber dem Deutschlandfunk. Es gebe Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die Einstufung als Verdachtsfall ermöglicht es dem Verfassungsschutz, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, um Informationen zu sammeln und auszuwerten. Das Institut für Staatspolitik in Sachsen-Anhalt gibt es seit 20 Jahren. Der 49-jährige Götz Kubitschek hat es gegründet. In Seminaren sollen sich Neurechte weiterbilden und vernetzen. Kubitschek arbeitet zudem als Verleger und gilt als enger Vertrauter von AfD-Flügelfrontmann Björn Höcke. Auch bei den flüchtlingsfeindlichen Pegida-Kundgebungen in Dresden trat Kubitschek mehrfach auf. Zustimmung kam aus Reihen der Grünen in Sachsen-Anhalt. Auch für den FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle ist die Beobachtung eine gute Nachricht.
Wir dürfen uns hier nichts vormachen. Kubitschek ist als geistiger Brandstifter für den vorpolitischen Raum um die AfD mit verantwortlich und zuständig. Es geht darum, hier ein autoritäres und rassistisches Politikverständnis zu verbreiten, das mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist.
Der Verfassungsschutz nimmt in diesem Jahr verstärkt rechte und neurechte Akteure in den Blick. Mitte März wurde die AfD-Teilorganisation Flügel als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Am gleichen Tag wurde auch das Magazin Kompakt zum Verdachtsfall erklärt, wegen der Verbreitung von Verschwörungstheorien und fremdenfeindlicher Motive.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI warnt vor schweren Sicherheitslücken bei Apple iPhones und iPads. Sebastian Tittelbach.
Hacker müssen offenbar nur eine besonders präparierte E-Mail an ihre Opfer schicken, um den Angriff zu starten. Die Empfänger bekommen davon kaum etwas mit. Bei iPads und iPhones mit dem aktuellen Betriebssystem müssen sie die E-Mail noch nicht einmal öffnen. Es reicht, die Mail zu empfangen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nimmt die Sicherheitslücke sehr ernst. Viele private, aber auch geschäftliche E-Mail-Zugänge seien dadurch bedroht. Gefährlich sei dies, weil sich Hacker über das ausspionierte E-Mail-Konto Zugang auch zu anderen Online-Diensten verschaffen können. Kalifornische IT-Experten haben nach eigenen Angaben beobachtet, dass Hacker diese Schwachstelle bereits ausnutzen. Unter den Opfern seien Prominente, Manager und Journalisten. Die Fachleute empfehlen, die vorinstallierte Mail-App auf iPhones und iPads nicht mehr zu verwenden. Hersteller Apple ist über die Probleme zwar informiert, allerdings gibt es bislang kein Sicherheitsupdate für Nutzer.
Die Wirtschaft knickt ein wie nie angesichts der Pandemie, aber der deutsche Aktienindex hält sich wacker, berichtet Volker Hirt von der Frankfurter Börse.
Hiobs Botschaften von allen Seiten, die Verbraucherstimmung auf Rekordtief. Handel, Wirtschaft, Dienstleistung, die Indizes sackten heute auf zum Teil nie gesehenes Niveau. Da waren selbst pessimistische Ökonomen platt. Börsianer halten bei sowas ja gerne dagegen, schließlich nehmen sie für sich in Anspruch, quasi Auguren zu sein, die Zukunft zu wetten. Warum also auf die triste Gegenwart schauen, wenn die Zukunft doch so glänzt? Oder auch nicht, beziehungsweise wenn, wann? Egal, die Anleger waren heute optimistisch, aber angesichts der furchtbaren Stimmung im eigenen Land warteten sie auf die Zeichen aus den USA. Und siehe da, die kamen. Wider Erwarten legte der Dow Jones zu. Das war dann auch für die deutschen Anleger das Zeichen zur Wende nach einem zögerlichen Verlauf der DAX-Kurve zuvor. Am Ende stand der deutsche Leitindex mit knapp 1% im Plus bei ein bisschen mehr als 10.500 Punkten. Bei den Einzelwerten gehört die Lufthansa wieder zu den Verlierern, kein Wunder bei den Zahlen, die aber erstmal gar nicht so grausig klingen. Umsatz erstes Quartal letztes Jahr 7,8 Milliarden, jetzt 6,4 Milliarden, aber für die Differenz war nur der Monat März verantwortlich, 1,4 Milliarden im Minus. Das nächste Quartal wird unmöglich mit dem im Vorjahr vergleichbar sein, jede Stunde verliert die Lufthansa 1 Million Euro.
Soweit die Kurzberichte, zurück nach Berlin. Es ist ein Drama, das schon vor Corona groß war, der Bürgerkrieg in Libyen, der aber auch jetzt ungerührt weiter tobt. Auf einem Gipfel in Berlin hatten sich die im Hintergrund beteiligten Staaten im Winter auf die Durchsetzung eines Waffenembargos verständigt. Doch das muss auch überwacht werden, unter anderem auf See. Gestern hatten sich die EU-Außenminister dafür schon auf eine neue Mittelmeermission verständigt, Irini. Heute hat darüber der Bundestag debattiert. Markus Pindur.
Die neue EU-Mission mit dem Namen Irini soll das brüchige UN-Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Deutschland will sich mit bis zu 300 Soldaten an diesem europäischen Einsatz im Mittelmeer beteiligen. So sieht es eine Vorlage des Verteidigungsministeriums vor. Endgültig entscheiden wird darüber aber der Bundestag, wahrscheinlich Anfang Mai. Heute wird die Mission in erster Lesung vom Parlament debattiert. Ein Schiff will die Bundeswehr für die Mittelmeermission zunächst jedenfalls nicht zur Verfügung stellen. Das soll erst im August kommen. Das Mandat sieht erst einmal die Entsendung eines Aufklärungsflugzeugs sowie von Personal für den Einsatzstab vor. Die Mission soll Schiffe auf hoher See kontrollieren, die im Verdacht stehen, Waffen in das Bürgerkriegsland zu befördern. Einige Akteure versuchten, im Windschatten der Corona-Krise das Embargo zu unterlaufen, so Bundesaußenminister Maas. Deshalb setze die Bundesregierung sich dafür ein, dem ein Ende zu bereiten.
Ich glaube, dass die Mission der Europäischen Union, Irini, dazu einen wesentlichen Teil beitragen kann. Wir haben diese Mission innerhalb kürzester Zeit beschlossen und damit auch, obwohl das ja uns viele gar nicht zugetraut haben, als Europäische Union gezeigt, wir sind bereit, Verantwortung zu nehmen, und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft.
Weitere Aufgaben von Irini sind die Überwachung illegaler Ölexporte aus Libyen und die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Über Informationsbeschaffung soll die Mission auch zum Vorgehen gegen Flüchtlingsschlepper beitragen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Nuripur, begrüßt grundsätzlich, dass die EU mehr Verantwortung in der Region übernehme. Allerdings richte sich die Mission in erster Linie gegen den Waffenschmuggel zur See. Der Rebellenführer Haftar bekomme seine Waffen aber über den Landweg oder per Flugzeug.
Deshalb ist das ein zweifelhafter Beitrag eher symbolischer Art zu einem Waffenembargo. Es ist dennoch gut, dass die Europäer jetzt endlich sich bemühen. Allerdings muss man auch feststellen, dass beispielsweise verglichen zu Sophia jetzt weniger Seenotrettung im Mandat drin ist als vorher, auch noch das ist schlecht und hat mit den Notwendigkeiten der Begebenheiten vor Ort relativ wenig zu tun.
Der EU-Militäreinsatz Irini löst die Sophia-Mission ab, die wegen des EU-Streits um die Flüchtlingsaufnahme seit einem Jahr keine Schiffe mehr einsetzen durfte. Das Einsatzgebiet von Irini soll deutlich weiter östlich als jenes von Sophia liegen und damit abseits der Hauptflüchtlingsrouten von Libyen nach Italien. In Libyen stehen sich Einheiten der international anerkannten Regierung auf der einen Seite und die Truppen des Generals Haftar und seiner Verbündeten auf der anderen Seite gegenüber. Die Vereinten Nationen haben sich wegen der Zunahme der Kämpfe und der sich verschlechternden Lage für die Zivilbevölkerung besorgt gezeigt. Mitte Januar waren auf deutsche Initiative hin Akteure rund um den Libyen-Konflikt in Berlin zusammengekommen. Eine Feuerpause wurde beschlossen, die jedoch nicht lange hielt. Die Türkei, Russland, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen die Konfliktparteien entgegen der Vereinbarung mit Waffen.
Der Bericht von Markus Pindur. Die Dürren von 2018 und 2019 haben den Wäldern schon arg zugesetzt und nun liegt über Deutschland schon wieder seit Wochen eine stabile Hochwetterlage. Das freut viele wegen des schönen Wetters. Experten allerdings sind in großer Sorge. Die Dürre nimmt für die Wälder bedrohliche Ausmaße an. Alex Krämer.
2018 und 2019 waren bereits Dürrejahre. Die Folgen zeigen sich im Boden. Der ist in vielen Regionen Deutschlands bis in 2 Meter Tiefe ausgetrocknet, so Messungen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Der Regen im Winter hat nicht gereicht, die Vorräte wieder aufzufüllen. Und die 2 Dürrejahre, die merkt man dem Wald an, sagt Olaf Band, Vorsitzender des Umweltverbands BUND. Der Zustand der Bäume sei aktuell schlechter als 1984 zum Höhepunkt des Waldsterbens.
Die werden jetzt nicht frisch und stark in dieses Jahr gehen. Das kann wirklich den Wäldern in diesem Jahr nochmal, wenn diese Dürre so bleibt wie letztes Jahr, nochmal erheblich größere Probleme machen, als es letztes Jahr der Fall war.
Das gilt auch für Stadtbäume. Die leiden, umgeben von Beton und Asphalt, noch einmal stärker unter der Trockenheit. Der BUND ruft Anwohner bereits dringend zum Wässern auf. Die Schlussfolgerung des Umweltverbandes: Nötig sei erstens Klimaschutz, denn der Klimawandel führt zu längeren Trockenphasen. Zweitens eine Reduzierung der Stickstoffeinträge aus Verkehr und Landwirtschaft. Die nämlich würden die Wälder weiter schwächen. Sie stammen überwiegend aus der Tierhaltung und aus Dieselabgasen. Und damit junge, nachwachsende Bäume und Nachpflanzungen eine Chance haben und nicht gleich wieder vom Wild aufgefressen werden, sei außerdem eine stärkere Jagd erforderlich.
Diesen kleinen Bäumchen muss eine Chance gegeben werden, dass sie überhaupt wieder groß werden können. Und wir brauchen in Zeiten des Klimawandels eine neue Rolle für die Jagd. Die Jagd kann entscheidend in Deutschland dazu beitragen, dass die jungen Bäumchen, die im Moment überall gepflanzt werden oder neu natürlich aufwachsen, tatsächlich groß werden können zu neuen Wäldern.
Das, so Olaf Band, solle in die anstehende Neufassung des Bundesjagdgesetzes einfließen. Der BUND sei sich in diesem Punkt mit vielen Waldbesitzern einig. Die anhaltende Trockenheit in Deutschland beschäftigt auch die Bundeslandwirtschaftsministerin. Schwierige Lage, sagt Julia Klöckner.
Dabei sind die Schäden aus den Vorjahren noch nicht alle beseitigt. Und aktuell sehen wir bereits in bestimmten Regionen eine erhöhte Waldbrandgefahr und sogar schon erste Waldbrände. Auch die Sorge, dass die Neuanpflanzungen der vergangenen Jahre nicht erfolgreich gedeihen können, die treiben uns um.
Der Bund stellt Geld bereit für den Umbau der Wälder hin zu mehr Laubbäumen, eine Anpassung an den Klimawandel. Aber auch neu gepflanzte Laubbäumchen brauchen Wasser. Ein Hoffnungsschimmer ist es da, dass die Meteorologen versichern, trotz eines trockenen Frühjahrs könnte es noch ein feuchter Sommer werden. Aber um ansatzweise wieder reinzuholen, was seit 2018 an Wasser gefehlt hat, da müsste es schon sehr viel regnen.
Angesichts der Dürre wird der Zustand der Wälder immer dramatischer, Alex Krämer berichtete. Es ist bekanntlich die wichtigste Nebensache der Welt, aber eben doch am Ende eine Nebensache, der Fußball. Trotzdem will die Bundesliga Anfang Mai ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen, mitten in der Pandemie. Jetzt hat die DFL ihr Konzept dafür verabschiedet und hofft auf Rückendeckung aus der Politik. Philipp Hofmeister.
Der deutsche Profifußball muss sich in diesen Tagen wie ein Online-Versandhaus fühlen. Es geht darum, in schwierigen Zeiten ein möglichst attraktives Paket zu schnüren. Eines, das keinesfalls zurückkommt. Nur, dass die Kunden in diesem Fall ausschließlich aus der Politik kommen.
Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen.
So Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußballliga, nach der diesmal existenziell wichtigen virtuellen Zusammenkunft der 36 Profiklubs. Und auch wenn die Frage, wann es weitergeht, weiter offen bleibt, konnte Seifert vielen Profiklubs eine andere große Angst vorerst nehmen.
Durch die nun getroffenen Vereinbarungen wird es schrittweise möglich, allen 36 Clubs Liquidität bis 30.06. zur Verfügung zu stellen.
Möglich macht das ein Deal mit den Medienpartnern. Alle Partner bis auf einen stimmten Vorauszahlungen zu, die schnelle Insolvenzen ausschließen. Zumindest unter der Bedingung, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt werden kann. Dafür soll ein verbindliches Hygienekonzept sorgen. So werden maximal 213 Personen bei Geisterspielen Zutritt zu Bundesliga-Stadien haben. Spieler und Verantwortliche müssen sich regelmäßigen Corona-Tests unterziehen. Die viel diskutierte Sonderrolle des Fußballs sieht DFL-Chef Seifert dabei nicht.
Laut Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom 22. April liegt das Volumen der Testkapazitäten aktuell bei 818.000 Tests pro Woche auf Basis von Wochenarbeitstagen. Der Profifußball würde davon nicht einmal 0,4% beanspruchen.
Zudem versichert der Bundesliga-Boss, dass die Gesamtsituation Tag für Tag neu überprüft wird.
Uns ist bewusst, dass für den Fall, den sich wirklich niemand wünscht, dass nämlich zum Beispiel sich die Lage wieder verschlechtert und Testkapazitäten tatsächlich zum Engpass würden, der Profifußball selbstverständlich zurückstehen muss und selbstverständlich zurückstehen wird.
Der Masterplan steht, die Bundesliga hat ihr Comeback-Konzept auf den Tisch gepackt. Ob und wann aber tatsächlich gekickt wird, das entscheidet nicht der Fußball, sondern die Politik. Es wird eine wegweisende Entscheidung für die Clubs und die vielen Millionen Fans in unserer Fußballrepublik. Denn sollte das Konzept durchfallen, dann, so Christian Seifert, seien erst einmal alle Argumente ausgetauscht und auf absehbare Zeit kein Profifußball denkbar.
Und insofern wäre die Bundesliga dann irgendwann auch ein Kollateralschaden dieser Corona-Krise.
DFL-Chef Christian Seifert, Geisterspiele und flächendeckende Corona-Tests, so will die Fußball-Bundesliga ihre Saison zu Ende bringen. Der Bericht von Philipp Hofmeister. Und seit einiger Zeit spielen wir in dieser Sendung immer einen kleinen Auszug aus unserem neuen Podcast Coronavirus – Alltag einer Pandemie. Dort kommen Menschen zu Wort, deren Alltag von der Krise massiv bestimmt wird. Heute hat mein Kollege Corbinian Frenzel unter anderem mit Johannes Pott gesprochen, Intensivmediziner in Hildesheim. Seine erste Frage an ihn: Stimmt Johannes Pott Angela Merkel zu, die ja heute gesagt hat, dass wir immer noch am Anfang der Pandemie stehen?
Ja, absolut. Also dieser Satz, der trifft den Pudelskern eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, wir stehen immer noch am Anfang. Wenn wir jetzt zum Beispiel Herrn Drosten folgen, der gestern Zahlen präsentiert hat, auch aus Frankreich oder aus Spanien, die ja wirklich stark betroffene Länder sind. Und da gibt es Modellierungen von Epidemiologen, die festgestellt haben, dass ungefähr da eine Durchseuchung von 10-11% der Bevölkerung erreicht ist. Wir in Deutschland liegen aktuell so bei circa 1% Durchseuchung in der Bevölkerung. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass irgendeine Form von Immunität erreicht wäre. Also deshalb davon auszugehen, ja, das ist jetzt alles ausgestanden und das handelt sich jetzt nur noch um das letzte Schlussgeplänkel, sage ich mal, bis jegliche Maßnahme gelockert wird und alle wieder in Urlaub fahren können. Ich glaube, das trifft es überhaupt nicht. Also das ist noch ein langer Weg, der da vor uns liegt.
Haben Sie da manchmal Sorge? Also so unter dieser Frage, geht das gut?
Ja, jeden Tag eigentlich. Ich bin kein Epidemiologe und das ist überhaupt nicht meine Fachrichtung, aber ich gehe davon aus, dass das Virus unter der Decke die ganze Zeit so ein bisschen weiterköcheln wird, jetzt auch über den Sommer. Bisher haben wir ja keinen Hinweis darauf, dass es diesen starken saisonalen Effekt geben wird, wie zum Beispiel bei der Grippe. Und deshalb denke ich, dass es durchaus sein kann, dass es jetzt auch im Sommer immer wieder zu regionalen Ausbrüchen kommt und ob es dann eine große zweite Welle gibt. Das muss man sehen, das hängt davon ab, wie jetzt die Maßnahmen umgesetzt werden und wie die Leute sich auch an Social Distancing weiterhin halten. Und da ist mein Eindruck, wenn ich zum Beispiel joggen gehe, dass doch eine gewisse Sorglosigkeit in der Bevölkerung jetzt wieder herrscht, nach dem Motto, die Regierung hat auch gesagt, das ist doch alles gar nicht mehr so schlimm und die Maßnahmen werden alle gelockert. Und wir können uns wieder zum Grillen im Park treffen. Davon kann ich dringend abraten. Das macht mir schon Sorgen.
Gibt es das vielleicht auch bei Ihnen in der Klinik und in dem Umfeld, dass da auch einige Kollegen sagen, na Mensch, so schlimm ist doch jetzt bisher gar nicht gekommen. Lasst mal wieder ein bisschen anders auf diese Sache blicken und anders herangehen?
Ja, natürlich. Also die gibt es in jeder Klinik und es gibt ja immer auch unter Kollegen und unter Akademikern mindestens zwei Meinungen, meistens eher 15 verschiedene Meinungen zu jedem Thema. Das ist auch normal und das dient ja auch der guten Diskussionskultur. Ich habe meine Meinung. Meine Meinung ist, dass wir eigentlich zu schnell lockern und dass wir jetzt ein bisschen zu sorglos sind. Andere Leute sagen zu mir, ach, das hast du schon vor 6 Wochen immer gesagt und jetzt ist doch gar nicht die große Welle gekommen. Jetzt müssen wir irgendwo ein Mittelmaß finden, das mag sein. Wir können ja nicht auf Dauer diesen Lockdown und diese ganze Vorbereitung auch im Krankenhaus aufrechterhalten. Das kostet einfach viel zu viel Geld. Aber ich möchte mich so ein bisschen dagegen verwehren, jetzt Geld gegen Menschenleben im Endeffekt, um es mal ganz drastisch auszudrücken, aufzurechnen.
Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Den vollständigen Podcast, den finden Sie natürlich in unserer Audiothek oder bei iTunes oder bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ist Jörg Brunsmann aus der Nachrichtenredaktion bei mir im Studio mit der ersten Presseschau.
Und da geht es natürlich auch um die neuesten Beschlüsse der Großen Koalition. Es geht um die Corona-Krise. Man hat ja diverse Dinge beschlossen, um der Wirtschaft bei der Bewältigung der Corona-Krise zu helfen. Das ist auch das am häufigsten kommentierte Thema in den Tageszeitungen morgen. Kritisiert wird dabei die geplante Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, aber auch die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Da vermutet die Frankfurter Rundschau, dass hier vor allen Dingen Lobbyarbeit eine Rolle Rolle gespielt hat. Die Zeitung schreibt dazu, die Branche versucht hier mit Hilfe der Krise eine Strukturveränderung durchzusetzen, die nicht nur in der Krise gilt, sondern sich nach einem Jahr, solange soll die Regelung zunächst gelten, nicht mehr rückgängig machen lässt. Und ähnlich sieht es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es läuft wieder das leidlich gewohnte Gezerre um Lobbyeinfluss und parteipolitisches Profil, heißt es dort. Die Nürnberger Nachrichten nehmen besonders die Rolle des FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner in den Blick. Die nehmen ihn aber auch gleichzeitig in Schutz. Man muss ja den FDP-Chef Christian Lindner nicht mögen, schreiben sie. Aber warum sollte er nicht seine Kritik an der Art und Weise äußern dürfen, wie die GroKo mit dem vermutlich größten Problem der Nachkriegszeit umgeht? Unter dem Titel »Der Sonderweg von König Fußball« beschäftigt sich der Kölner Stadtanzeiger mit dem von den Vereinen erhofften Neustart der Bundesliga und merkt dazu an, machen wir uns nichts vor. Zwar propagiert der Fußball seine gesellschaftliche Verantwortung und Vorbildfunktion, doch beim Neustart geht es vor allem um Geld. Die Liga war zudem in der Lage, ein detailliertes Gesamtkonzept vorzulegen, auch wenn einige Aspekte darin fast absurd erscheinen. Dennoch ist die Wiederaufnahme nicht falsch und für die Ligen existenziell. Wer diese radikal ablehnt, sollte sich bewusst sein, dass einige Traditionsklubs von der Bildfläche verschwinden würden. Und auch die Zeitung Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen hat Verständnis, dass die Bundesliga-Vereine wieder Spiele austragen wollen. Spiele ohne jubelnde oder pfeifende Fans auf vollen Tribünen zu schauen, bringt höchstens den halben Spaß, schreibt die Zeitung. Aber es ist ein Stück Normalität in der Corona-Krise für Millionen Fußballfreunde zu Hause. Die gesundheitlichen Risiken jedoch sind hoch. Das Virus kann in Zweikämpfen leicht übertragen werden. Die Liga wird um die gesellschaftliche Akzeptanz dieses nicht vorbildlichen Sonderweges kämpfen müssen. Ein weiteres Thema der Pressekommentare ist der Beginn eines Prozesses vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Angeklagt sind zwei Syrer. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag des Regimes Morde und Folterung begangen zu haben. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung, natürlich gehören die Verbrechen eigentlich vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Russland aber verhindert dies durch seine Vetomacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Daher Koblenz. Das ist besser als gar kein Verfahren für Überlebende der Folter und Angehörige der Toten. Und es ist das Signal in die Welt, nicht alle Staatsverbrechen bleiben straflos. Kein Täter darf sich allzu sicher wähnen.
Vielen Dank, Jörg Brunsmann aus unserer Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Wir haben es gerade gehört in der Presseschau. Einige Kritik am neuen Hilfspaket, auf das sich die Koalitionsspitzen da geeinigt haben. In den Informationen am Morgen ist dann Finanzminister Olaf Scholz von der SPD zu Gast. Da kann er dann sicher zu Stellung nehmen. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Gleich kommen noch die Hymnen, dann die Nachrichten und dann das Kulturmagazin Fazit. Machen Sie es gut, bis bald und bleiben Sie gesund. Tschüss.